Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Felix Hartmann, der seit 2018 einen Krypto-Hedgefonds in den USA betreibt. Als Trader und Unternehmer hat er sich in den vergangenen 7 Jahren intensiv mit dem Sektor auseinandergesetzt und ist trotz aller Rückschläge mehr denn je von der Krypto-Adoption überzeugt. Von ihm möchte ich in unserem Podcast erfahren, wie der Zustand der amerikanischen Krypto-Community ist, welche Anlagestrategie er mit seinem Hedgefonds verfolgt und von welchen Kryptowährungen er sich am meisten verspricht. Ja, hallo Felix, von Miami nach Berlin ist ein weiter Weg. Was führt dich nach Deutschland?
Ja, Sven, freut mich jetzt an. Wir machen das so jeden Bärenmarkt einmal. Letztes Mal vor 4 Jahren, 2019. Also nächstes Mal sehen wir uns dann im nächsten Bärenmarkt.
Aber schön, dass wir noch da sind und das machen, was wir vor 4 Jahren gemacht haben. Das kann ja auch nicht jeder behaupten. Ne?
Ja, wir bleiben dran. Es ist eine kleine Industrie, die wächst dann immer so 100x, macht es dann wieder mal vielleicht minus, keine Ahnung, 70%, aber die Baseline wächst jedes Mal. Also es ist schon cool dann zu sehen, wer jedes Mal noch dabei bleibt, weil es ist easy, Burnout zu haben. Es ist auch ebenfalls easy, genug davon zu haben. Also ich sehe immer beide Seiten. Entweder im Bullenmarkt sagen Leute, hey, ich habe genug, ich höre auf. Oder im Bärenmarkt, ich kann es nicht aushalten, ich gehe raus. Also diejenigen, die wirklich dabei bleiben, es ist selten. Deshalb echt cool, dass wir es immer noch hier haben. Zu deiner ursprünglichen Frage, was bringt hierher? Teilweise sogar, was du angesprochen hast, so von wegen, was in den USA los ist. Es ist ganz klar, dass die Situation in den USA mit Krypto immer heikler wird. Und ich habe mich dann früher dieser entschieden, hey, fang mal an, deinen internationalen Fußabtritt ein bisschen auszuweitern. Und so habe ich früher dieses Jahr schon mal nach Hongkong gegangen, jetzt gerade mal ein bisschen Europa, so Deutschland, UK, Schweiz und so weiter. Und by the way, ich lebe in den USA schon lange, manchmal bekomme ich eher von den Deutschen, dass ich sehr dinglisch klinge, aber das ist halt leider so.
Genau, das hört man so ein bisschen raus schon, den amerikanischen Akzent, ja. Aber wir verstehen dich trotzdem super. Und wie ist das eigentlich so? Also das heißt, du guckst schon so ein bisschen, wo könnte man im Zweifel hinziehen, wenn das zu weit wird, geht mit der SEC, wo ja heftige News immer ankommen, was die Regulierung betrifft. Ich meine, Hongkong öffnet sich auch so ein bisschen. Ja. Also das ist schon so ein bisschen die Option. Man schaut, was noch auf anderen Kontinenten geht.
Auf jeden Fall, weil wurde nie so klar wie dieses Jahr, dass, hey, Krypto ist ein Global Movement. USA mag zwar bis jetzt noch, sag ich mal, die Global World Superpower sein, aber die Welt ist größer als die USA und es ist sehr komisch, aus meinem Mund zu kommen, weil ich bin eigentlich ein Migrant in den USA und ich war immer so, go USA, 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 aber jetzt wird einem klar, hey, weißt du, die Krypto hat es überlebt, auch als China Krypto verbannt hat. Indien hat Krypto verbannt und es ging weiter, wir hatten Bullenmärkte, trotz dem Ganzen. Und jetzt dreht sich das Blatt so ein bisschen, wo plötzlich die USA scheinbar auf der Gegenseite steht, aber Kryptofirmen sagen, hey, wir müssen uns nicht antun, wir können auch woanders hingehen. Es gibt viel Economic Activity woanders, es gibt viele Leute überall anders und es gibt auch Bereiche, die eigentlich viel mehr Vorteil von dieser Innovation haben kann, als die Developed-Welt bereits hat.
Ja, und gibt es eigentlich so etwas wie die amerikanische Community oder gibt es da auch Unterschiede zwischen, keine Ahnung, East Coast, West Coast, Silicon Valley und anderen Regionen? Wie würdest du das einordnen?
Die Krypto-Community in Amerika ist sehr tightly knit, also sehr eng verbunden, wo es eigentlich nur eine amerikanische Krypto-Community gibt. Die einzigen, sag ich mal, Farbänderungen, die man sagen könnte, ist, dass am West Coast vielleicht mehr so NFT und Metaverse-Fußabdruck ist. Zum Beispiel LA ist sehr stark mit NFT und Metaverse. New York natürlich ist ein großer Finance-Hub, wo viele der Funds und auch Trading-Firms dort basiert waren. Aber am Ende des Tages alle, sag ich mal, ziehen am selben Strang und haben relativ dieselbe auch Einstellung dazu, dass wir sagen, hey, ich denke, die meisten sind okay mit etwas Regulation, aber nicht so, dass man, sag ich mal, darunter erstickt und auch nicht so, dass man keine Klarheit hat. Also fast keiner wird sagen, hey, wir wollen keine Regulation, es wird immer pure Anarchie sein, sage ich mal, aber wenn es keine Klarheit gibt, dann ist halt mehr so, was sollen wir machen? Sagen wir die jetzt nicht. Oh. Du hast die Regel gebrochen, ab ins Gefängnis mit dir. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Einstellung gerade.
Ja. Es ist ja auch ein sehr politisches Thema, gerade jetzt Richtung Republikaner, Demokraten als eine Konfliktlinie. Ja. So kommt mir das zumindest vor. Kann man da schon pauschal sagen, dass die Republikaner eher etwas offener sind gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen?
100%. Ich meine, das hat schon mit den ersten paar Bewegern früh angefangen. 2019, Brad Sherman, ich erinnere mich noch so im Mai oder so, war der Erste, der richtig dagegen gesprochen hat. Glaube ich sogar die Worte benutzt, let's ban Bitcoin, ja. Und dann auch Elizabeth Warren, die ganz stark gegen Krypto kam. Und dann gab es ja Leute wie Cynthia Loomis, die erste Senatorin, die öffentlich gesagt hat, hey, wir sollten Bitcoin teilweise als echte Asset ansehen. Sie war ja mal Treasurer gewesen und gesagt hat, es macht Sinn, Bitcoin in die Treasury zu stecken. Und sie ist Republikanerin. Und so dann über die Zeit gab es mehr und mehr auch einen Ted Cruz, ein ganz bekannter Republikaner, der dann pro Bitcoin war. Und diese Spaltung hat sich mehr und mehr und mehr geweitet, wo es eigentlich jetzt schon fast eine Partyline-Decision ist. Das haben wir gehört, zum Beispiel, da gab es ja das Financial Oversight Hearing mit Gensler, wo fast, du konntest, also war immer ein Republikaner, ein Demokrat, war immer pro Con. Die einen sagen, du hast so einen guten Job gemacht, wie können wir dir mehr Ressourcen geben? Ja. Und dann sagen die anderen, wir haben hier einen Bill, dass wir dich vom Job weg, deinen Job wegnehmen.
Ja.
Und ist halt schon extrem. Wieso macht es Sinn? Ich habe so das Gefühl, für die Demokraten, der populistische Winkel ist hier eigentlich immer, der kleine Mann wurde verletzt durch Sachen wie FTX, Celsius etc. Und wir sind hier für den kleinen Mann. Wir wollen euch schützen, diese bösen Kryptomillionäre. Ja? Ja. Und bei den Republikanern geht es sehr viel um die Rechte der Einzelperson, also die Rechte des einzelnen Staates.
Wirtschaftliche Freiheit, das zu
genau,
machen, was man noch will.
Genau, diese Self-Sovereignty, ja, wo sie sagen, hey, wir mögen keine CBDCs, weil das ist ja viel zu viel Big Government. Ja. Und da spricht dann, sag ich mal, diese Nature von Bitcoin doch sehr zu dieser republikanischen Ethos, ja.
Das war ja auch DeSantis, der Florida meinte, okay, CBDC verbieten, aber Bitcoin ist super.
Genau.
Und gerade als seine Antrittsrede war ja auch auf Twitter mit Elon Musk, wo es ja auch ja hoch und her ging dann in den News, hat er sich ja schon sehr klar dazu positioniert, auch dazu geäußert, wo man sagt, okay, krass, also andere Präsidentschaftskandidaten würden sich jetzt nicht so viel Raum für das Thema Krypto irgendwie
genau,
geben.
Aber das ist ja auch das Spannende, sage ich mal. Weißt du, wir erinnern uns noch, wie es vor 4 Jahren war in dem letzten Zyklus. Da hat keiner da über Krypto geredet, das war kein Thema. Jetzt haben wir eine Presidential Election und das ist auf Werbebannern. Elizabeth Warren hat einen Werbebanner, sagt, she's building an anti-crypto army. Joe Biden hat ein Ding, er wird diese Krypto-Loopholes schließen, ja, und so weiter. Das heißt, wir sind bereits auf der nationalen Stage, selbst nach dem Crash. Und da muss man sich auch fragen, ja, okay, auf der einen Seite sagt die Regierung, Krypto, it's not backed by anything, es hat nichts hinten dran, es ist ein Scam, es ist heiße Luft. Auf der anderen Seite sagen sie, es ist ein National Security Risk. Wie kannst du nicht sein, heiße Luft, aber zur selben Zeit ein National Security Risk? Also offensichtlich ist da ja was dran, dass es so legitim macht, dass eine Regierung wie die USA sich darüber Gedanken machen muss. Weil es gibt haufenweise andere Sachen, ob es jetzt Sports, Gambling oder sonst was, wo es ihnen total egal ist.
Ja. Ja, das ist schon ein großer Widerspruch. Ich würde ganz gerne mit dir auch noch über deinen Krypto-Hedgefonds sprechen, den besser verstehen. Also der ist ja 2018 aufgesetzt. Ja. Und was mich interessiert, wird, okay, erstmal, wie macht man so etwas? Wie kommt man dazu? Und was ist so die Strategie eines Hedgefonds? Du kaufst jetzt nicht nur Bitcoin und machst dann gar nichts.
Genau. Also wir, meine Mini-Story war, habe ja seit 2012, 2013 habe ich Equities Derivatives getradet. 2015, 16 bin ich dann das Crypto Rabbit Hole runtergefallen, wo ich als Unternehmer war damals, hatte eine Startup, wo wir Integration mit Bitpay und Coinbase hatten. Das hat Krypto so richtig auf mein Radar gesetzt. Und 2016 ist ja Bitcoin vielleicht so von 400 auf $700 gestiegen, was ja der Breakout war, nachdem es fast ein 300, $400 Stablecoin war für 1-2 Jahre. Und da ist der Trader mir aufgewacht und sagt, hey, diese Long-Term-Breakouts, die passieren eigentlich nur, wenn etwas fundamental sich ändert. Finde mal heraus. Und dann habe ich so jedes Video von Andreas Antonopoulos, das ich finden konnte, angeschaut und wurde mir klar, das ist so ein Zero-to-One-Bewegung. Und dann bin ich halt all in Trading Crypto selbst gegangen und mir über die Zeit haben Leute gesagt, hey, warum trade ich für mich? Und meist habe ich es immer abgelehnt, aber eines Abends hatte ich hatte einen Consulting-Client, so eine Merchant Bank out of Canada, Forbes Manhattan, sage ich mit dem Gründer am Dinner, wo ich ihnen so von meinen Trades erzählt habe, mein Portfolio gezeigt habe und sie haben dann gesagt, warum geben wir nicht mal 10 Millionen zum Traden? Und damals war ich noch 23 Jahre alt, wow. Und dachte, what the, you know, dass sowas, solches Geld gibt es. Und da habe ich einfach gesagt, yeah, we can do that, you know. Und dann gehe ich nach Hause, Google, how to start a hedge fund. Also es ist keine Übertreibung, das war echt, wie es passiert ist. Die haben mir am Ende das Geld nicht gegeben, weil es hat 6 Monate gedauert, bis ich den Fonds gegründet habe. Ich habe dann halt, also der nächste Schritt war dann halt erstmal den richtigen Lawyer zu finden, also einen Anwalt, der überhaupt Krypto-Hedgefonds aufsetzt. Und damals gab es gerade mal 2, 3.
Wo kann man sowas machen? Ich denke mal Cayman Islands, immer wenn ich an Hedgefonds denke, wie heißt die Cayman-Struktur dann? Oder?
Heutzutage, die meisten sehen wieder offshore. Wir sind auch domestic, also wir sind in Delaware, wie die meisten, also viele domestic funds. weil käme es auch viel teurer, vor allem wenn du gerade erst anfängst. Aber das lustige ist, Deutsche denken immer, dass Cayman sehr krumm ist, aber es hat gar nichts damit zu tun. Es hat aber auch zum Beispiel damit zu tun, dass du willst nicht, dass Leute international doppelt besteuert werden. Weil wenn jetzt ein Deutscher in USA investiert, dann würde er in USA und Deutschland versteuert werden. Ergo, Cayman ist so ein bisschen wie die Zwischeninsel, dass du nur Deutschland hast, nicht Cayman und Deutschland. But anyway, das war so der Anfang. Wir haben super klein dann angefangen. Also wir hatten so viele verbale Zusagen, aber ich habe ja im Februar gegründet und es hat 6 Monate gedauert. Wir haben im Juni gelauncht. Alle haben kalte Füße bekommen. Wir haben vielleicht mir zu 200.000, also das war exakt, glaube ich, $217.000 angefangen, also ich fast nichts. Und dann halt über die Jahre gewachsen. Von One-Man-Show aus meinem Schlafzimmer. Und dann halt aus einem wurden 2, 3, 4, 5. Jetzt sind es, glaube ich, sind 7 Fulltime in Haus. Auch Assets ganz gut gewachsen. Will nicht pitchen oder sowas. Aber so ist dann halt entstanden. Und zum Thema Strategie, es hat sich mit dem Markt entwickelt. Weil man muss auch sagen, als ich angefangen habe, da war es fast verpönt, etwas außer Bitcoin zu halten, was eigentlich ironisch ist. Also die Krypto-Hedgefonds in 2017 waren fast pure Bitcoin-Funds, also auch ein Pantera und so, die waren eigentlich nur, wir geben die Exposure Bitcoin. Und damals konnte man das noch verkaufen. Wieso? Weil es kompliziert clean, die Custody und so weiter, ja. Aber das ging dann weg. Wir waren an einer der ersten Vorsätze, der gesagt hat, weißt du was, wir embracen sowas wie DeFi. Wir trauen uns, On-Chain-Sachen zu machen, ja. Und haben uns dann mehr und mehr in solche Sachen reingearbeitet.
Inzwischen, ist schon aber ganz, wie stressig kann mir sowas vorstellen? Das ist jetzt keine 40-Stunden-Woche als Hedgefonds-Manager, oder?
Nee. Also es ist mehr so ein 16-Stunden-Tag. Also 16-Stunden-Tag, 7 Tage die Woche. Gut, an manchen Wochenendstagen schlafe ich dann auch wirklich mal. Aber es ist anstrengend, muss man sagen, vor allem, weil es ist nicht nur 24-7, sondern es ist jetzt auch über 5 Jahre. Also es
immer noch bist du jung, du bist ja noch
aber merkst du
schon körperlich dann irgendwann auch?
Auf jeden Fall. Ich mache lustigerweise, ich habe jetzt so mal so eine Epigenetic-Test gekauft. Ich weiß nicht, ob du Brian Johnson Blueprint kennst, wo ich so Leben verlängern und sowas.
Ja, Longevity ist dann Thema gerade.
Genau. Ich mache jetzt so einen Bluttest, um herauszufinden, wie alt bin ich wirklich, weil ich habe das Gefühl, ich bin ein 40er im Körper eines 28-Jährigen. Aber also das Ding mit Krypto ist, es ist 24-7 und du kannst nicht pausieren. Und deshalb ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, wirklich auch schon eine gute Routine zu haben, auch wirklich auf sich selbst zu achten. Weil es gibt keine Sommerpausen.
Also weniger Party, sondern eher früh ins Bett, früh aufstehen, gesunde Sachen essen.
Ja, und es ist wichtig, weil ansonsten, ich meine, klar, du kannst schon so eine heiße Phase mal haben, aber das ist nicht, das ist das deutsche Wort, sustainable. Ja.
Es ist nicht sustainable, ja. Nein. Genau, und wenn du jetzt dir klar deine Gedanken machst, wie investierst du das Geld, vieles passiert, welche Rolle spielen dann so die ganzen On-Chain- oder Off-Chain-Metriken für dich? Was sind so Sachen, wo du drauf gerne schaust?
Genau. Und das ist ja vorhin die Frage gestellt, von wegen Strategien. Also das spielt auch noch kurz da rein. Also wir haben so 4 Core-Strategien. Einmal Long-Short, das kann man ja auch aus dem Equity-Bereich, wo wir sagen, okay, was ist überbewertet, was unterbewertet. Sowas zum Beispiel macht eigentlich nur Sinn in einem Seitwärtsmarkt oder Bärenmarkt. Wieso? Weil in einem Bullenmarkt, da gehen alle Fundamentals aus dem Fenster raus. Also die dümmsten Tokens können ja echt dann 100x machen. Aber wenn ein Bärenmarkt ist, werden Leute ja ein bisschen, auf Englisch sagt man sober, also ein bisschen nüchterner, ja, wo wir sagen, okay, was hat denn echten Wert? Und so zum Beispiel im Bärenmarkt konnte man einige Tokens, die komplett überbewertet waren, gut shorten. Und da schaut man zum Beispiel die Revenues an. Es gab ja viele GameFi-Tokens, zum Beispiel in Axie Infinity, die Milliarden wert waren, aber ich glaube, heutzutage machen sie vielleicht so 100.000 an Revenue, wo es natürlich crazy überbewertet ist. Und da war zum Beispiel ein Short ganz, 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 ganz gut möglich. Unlocks, auch was on-chain, das man ganz gut tracken kann, wo man sieht, hey, 10% des Supplies, zum Beispiel, da war Sandbox, was wir geschortet haben. Sandbox hatte, glaube ich, einen 11% Unlock gehabt letztes Jahr. Und gut, was passiert dann? Ja gut, die frühen Investoren, die haben vielleicht ein Hundertstel des Preises gezahlt. Was werden sie machen? Ja, natürlich, sie sind im Gehen. Sie werden etwas abstoßen. Auf die Table genommen, genau, abstoßen. Ja? Und wer wird es denn aufkaufen? Das ist so ein großer Prozentsatz. Ja, also wir tracken so Revenues von den DAOs, wir tracken Unlocks. Natürlich Holding Patterns kann man auch, zum Beispiel welche Whale Wallets, also wenn du siehst, hey, es gibt eine Whale Wallet, die jeden Tag, jede Woche, wie Clockwork, sag ich mal, bestimmt viel abstoßt, dann kannst du sehen, okay, wie lange wird es noch dauern, ja. Exchange Flows, also On-Chain ist sehr, sehr wichtig, entweder vom, sag ich mal, Real-Time, also solche Sachen wie zum Beispiel Unlocks, oder auch einfach als fundamentalen Wegweiser, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Layer Ones reden, ja, wer hat denn Traction? Ja, wo wir zum Beispiel kannst sagen, hey, fast alle Layer Ones des letzten Zykluses, ein Phantom, ein Harmony, die haben fast null TVL. Die sind ja, also da gibt's kein DeFi mehr. Das ist relativ tot. Aber es gibt ein paar, wie jetzt ein Arbitrum am Optimism, die selbst im Bärenmarkt Wachstum gesehen haben, wo man dann sagen kann, okay, ist es 1:1, dass Wachstum mit TVL zu Wachstum mit Preis führt? Nein, auf keinen Fall. Aber die Chance ist schon mal höher, dass wenn Traction, also wenn TVL ist, dann gibt es auch was, das man benutzen kann. Wenn es was benutzen kann, dann gibt es auch User unter Umständen. Wenn es User gibt, dann wird es auch mal mit Burn unter Umständen ein Decrease in Supply geben. Also solche Sachen muss man anschauen und ich denke, da ist auch ganz wichtig, sag ich mal, es ist allgemein in
investieren. Das ist ja auch die Logik, wie aus der klassischen Unternehmenswelt. Ne? Es gibt diesen Hype, wir hatten ja 2021 gesehen, ja, wo Startups krasse Bewertungen bekommen haben. Und dann ist halt spannend, wer bleibt übrig, wenn dann mal eine Finanzkrise kommt, wenn es Refinanzierung ein schwierigeres Thema wird. Und ich glaube, das sind natürlich die Unternehmen, die dann eben auch Qualität zahlen können.
Ja.
Deswegen sind solche Phasen, glaube ich, super spannend zu schauen, wer sind jetzt die Guten, auf die man setzen sollte, die beim nächsten Bullrun dann richtig ja den Markt outperformen. Weil ich glaube, die kann man jetzt gut auch rausfinden.
Da gab es einen Moment in Q4 oder so, wo ein ehemaliger Angestellter und ich saß am Tisch und sagte so, hey, warum kaufen wir die Token XYZ? Ja, sage ich, der ist so small cap. Ich weiß, es klingt nach Potenzial, aber die Frage ist, wer weiß, ob der Token überhaupt diesen Zyklus überlebt? Warum? Denn am Ende des Tages, Tokens und Protokolle fühlen sich oft so unsterblich an, aber in der Realität, echte Menschen müssen dafür arbeiten. Was waren sie? Sie werden auch bezahlt. Wo kommt das Geld her? Sie haben eine Treasury. Und wir sind jetzt so an diesem Punkt angekommen, wo viele dieser Small Cap, Medium Cap Treasuries langsam leer werden. Weil das letzte Mal, als sie Capital Raising gemacht haben, war wahrscheinlich so in 2020, 2021. Und die meisten Leute raisen für 2 Jahre. Wir sind jetzt so langsam an diesem 2-Jahres-Punkt angekommen, wo es auch ganz, ganz wichtig ist, schauen, ja, hat dieses Protokoll, dieser Token überhaupt noch genug Bandweite, sage ich mal, um weiter wachsen zu können. Und dann sprinkle natürlich noch so ein bisschen diese Regulatory Pressure obendrauf, wo auch nochmal Geld verschwendet wird an Anwälten und so, wo es schon noch zu sehen ist, sag ich mal, wie viele Projekte es wirklich auch überhaupt finanziell ausstehen können, jetzt diese spezifische Phase.
Ein Coin, der es auf jeden Fall ausstehen wird, zu 100% ist Bitcoin.
Ja.
Und da würde ich auch ganz gerne auch deine Meinung zu haben. Da gab es ja zum einen das sehr beliebte Modell, was inzwischen, ja, nicht sagen Vergessenheit geraten ist, aber Stock-to-Flow-Modell. Ja. Hat nicht so ganz funktioniert zumindest bislang. Viele setzen aber auf das Bitcoin-Halving und sagen, okay, wenn das Bitcoin-Halving ist, dann haben wir auch schon diese Zyklen gesehen immer. Mhm. Ist das für dich eher mehr Zufall alles oder sagst du, diese Modelle haben schon ihre Bewandtnis?
Ich sag mal, jedes Modell, und das Lustige ist, selbst pure fundamentale Faktoren sind so groß, einfach, ja, wie viele Marktpartizipanten glauben daran, ja? Weil zum Beispiel, es gab ja auch Male, wo im Aktienmarkt Zoom bei 2000 PE gehandelt wurde und eigentlich jeder mit ein bisschen Krips würde wissen, okay, 2000 PE ist ein bisschen übertrieben, aber es gab trotzdem Leute, die es gekauft haben, ja? Und somit, jetzt mit Bitcoin ist der Fall, wenn genug Leute an Stock to Flow glauben, ja, dann wird es auch wieder eintreten. Mein Ding mit den Halvings ist, es sollte eigentlich gar keinen Einfluss mehr haben. Wieso? Wir sind schon so niedrig. Ich habe da auch mal einen Artikel sogar in 2018, glaube ich, geschrieben, also auf unserer Webseite, wo ich glaube, jetzt geht die Inflation, glaube ich, von 1,6 auf 0,8 oder so ungefähr grob rum. Ja, so ein Quote. Und okay, was für einen Einfluss würde denn bitte eine 0,8% Inflationsdecrease? Das heißt, mit den Daily Trading Flows, das ist ja wirklich kaum
gemessen zu merken. Gemessen an der Adoption, die wir haben, wie viel mehr Wallets hinzukommen, einfach das, was da passiert, die Menschen, die investieren an neuen Institutionen, die hinzukommen, investieren, sollte das eben, wie du sagst,
ein Drop in the Bucket auf Englisch, ja. Und aber, da ist so, diese 4-Jahres-Zyklen sind so tief, auf Englisch ingrained, also so tief eingekehrt, sage ich mal, in dieses Denken der Kryptoinvestoren, wo auch, ich habe gedacht, hey, ich war ein Believer im Supercycle, ja, wo ich gedacht habe, hey, 2021, wir haben so viel Traction, wo wir inzwischen, sag ich mal, NFTs waren jetzt Mainstream-Culture geworden, wie jetzt Bored Apes und so. Metaverse war langsam so ein Trend. DeFi war bei 200 Milliarden TVL. Banken haben angefangen, Sachen on-chain zu machen, wo ich dachte, hey, es könnte möglich sein, dass wir einen Superzyklus haben.
JP Morgan hatte Aave mal genutzt, hatte ich mal gesehen.
Aber es war wieder exakter 4-Jahres-Zyklus.
Ja,
deshalb, ich denke, da ist so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy drin. Deshalb, ich würde es nicht unterschätzen, dass das Halving doch einen Effekt haben könnte, alleine wegen der Psychologie.
Ja. Das eine ist natürlich so der interne Blick auf den Sektor, das andere sind natürlich externe Faktoren wie Makrofaktoren. Wir haben es gesehen, steigendes Zinsniveau ist da nicht immer so gut, gerade für Wachstumswerte, für Innovationswerte. Würdest du sagen, aus diesem Blickwinkel heraus, haben wir so den Tiefpunkt gesehen im Kryptobereich, dass es jetzt wieder auf höher geht, wieder sozusagen die Zinsen sind jetzt auch an der Decke angekommen irgendwo, oder glaubst du, dass es jetzt noch nicht gekommen ist, das Schlimmste?
riskant zu sagen, aber ich glaube, das Schlimmste ist hinter uns. Und ich sage das deshalb, weil wir hatten im Juni 2022 den ersten Low, vor allem bei Blue Chips, wie jetzt Ethereum gehabt. Dann kam FTX. Und manche dieser Lows für Ethereum zum Beispiel wurden nicht mal unterbrochen. Also weil das Tief war, glaube ich, bei 800 und dann mit FTX vielleicht auf 1000 gegangen. Nach FTX, es ist alles, was schief ging, konnte schief gegangen. Ich meine, wir hatten Silvergate weg. Signature darf kein Krypto machen. Die Kryptobanken weggenommen.
Die Banking, aber komplett on- und off-ramps. Komplett.
Ja, komplett. Banking weggenommen. Alle Lenders, Celsius, BlockFi, Voyager, weg. FTX, einer der größten finanziellen Frauds der Geschichte, der Weltgeschichte. Ja, 10 Milliarden passiert. Dann hast du die Regulatoren, wo wirklich also die aggressivste SEC, die du dir vorstellen kannst. Du hast Coinbase, SEC, sues Coinbase. SEC, sues DCG. SEC, sues Ripple. SEC, Kraken, 30 Millionen Fine, du darfst kein Staking mehr machen. Also fast jeden Namen, den du denken kannst.
Und jetzt SEC, gerade Binance
oben drauf, ja, genau. Und also, was falsch gehen kann, läuft falsch. Und trotzdem, zum Beispiel, jetzt, bevor es irgendwie angefangen hat, weißt, Coinbase ist ja gerade eben erst passiert und Ethereum ist wieder hochgebumpt, sag ich mal $30 oder sowas, wo ich sag, okay, selbst mit all dieser negativen Info, es hält. Und das erinnert mich halt sehr arg so an 2019, wo, ich sag mal, der Markt ist schon so müde, schon so niedergeschlagen, wo die Leute, die inzwischen noch halten, die haben genug. Die sagen,
ja, okay, also die Depression ist jetzt da. Also es gibt ja diese verschiedenen Phasen. Ich glaube, jetzt, wenn du so einen Hype-Cycle dir anschaust, gerade oder so, wir sind schon im Tal relativ.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch geht, aber spannend. Die Frage für mich ist immer so ein bisschen, okay, was erreichen wir? Über welche Marktkapitalisierung sprechen wir perspektivisch, wenn das wieder alles losgehen sollte? Wenn wir einen neuen Zyklus nach oben sehen? Was ist da so möglich? Hast du da so eine Vorstellung irgendwie, die man greifen kann? Oder sagst du das, I don't know?
Ich sag mal, ironischerweise, das, was gerade die Probleme produziert, würde auch den nächsten Bullmarkt anlocken. Und damit, was meine ich, eine Regulierung. Wir brauchen regulative Klarheit. Wieso? Denn wir haben in Amerika zumindest gerade diesen Catch 22, wo auf der einen Seite die Tokens haben keinen Wert. Sie kreieren keinen Value. Warum? Weil wenn sie Fees chargen, dann sind sie eine Security. Und dann gehen die Gründer ins Gefängnis, sozusagen. Ja? Und die meisten Gründer trauen sich gar nicht. Ich kenne viele Protokolle, die legitime Business haben. Nehmen wir jetzt mal schon mal Uniswap. Uniswap macht irgendwo 2 Milliarden Volumen pro Tag. Ja? Wenn die haben sogar im Code einen Fee-Switch. Sie können ihn anschalten, wenn sie wollten. Ja? Warum machen sie nicht? Weil weder die Gründer noch die VCs wollen regulativen Ärger. Mhm. Wenn sie den anmachen würden und, sage ich mal, 10 Basis Points chargen würden, dann würde Uniswap 2 Millionen pro Tag verdienen. Ist ja krass, ist ja ein echtes Business. Ja? Und sobald wir diese Klarheit haben, wo wir wissen, okay, wir dürfen, ein Token darf Geld verdienen und so darf man das machen, dann sind es plötzlich echte Businesses, echte Use Cases, wo auch traditionelle Investoren hingehen werden und sagen, okay, das macht Sinn. Das ist like, it's got revenue, it's got a book value und so weiter. Und dann kann auch wirklich gewachsen werden, weil bis jetzt ist halt alles so ein bisschen so imaginäre Valuations, so man sagt, okay, gut, ein guter Layer One, der kann schon so 10 Milliarden wert sein, but why, warum? Ja?
Da, wo du gerade von Layer One sprichst, da würde mich auch interessieren, von welchen Layer Ones versprichst du dir meistens das Ethereum einfach so, ey, andere sind schön, aber Ethereum am Ende macht das Rennen, oder bist du da schon, ich sag mal, diversifizierter oder offener?
Ich meine, in Bärenmarken zeigt die Wahrheit eigentlich meistens, und Ethereum ist ja massiver Anteil der alles TVLs, also alle DeFi-Aktivität spielt sich mehr oder weniger auf Ethereum oder seinen Layer 2, aber darüber können wir auch gleich reden. Fast alle NFTs passieren auf Ethereum. Da war ein bisschen was auf Solana passiert, aber das ist auch komplett wieder abgestorben, nachdem Solana viel zu viel Fußabdruck mit FTX hatte. Es gibt zwar diese neuen Chains, wie jetzt eine Aptos, ein Sui, aber die sind so fast von VC abgehypt, aber die meisten Leute können keine einzige App auf Sui nennen. Also sag ich mal, sie reden groß, oh ja, es hat die beste Technologie, aber nichts passiert. Ähnlich wie Cardano. Ja, ich meine, Cardano, jedes Mal, wenn ich auf dem Podcast sehe und ich rede negativ über Cardano, wird es immer die Cardano-Fanboys geben, die dann sagen, oh ja, aber du verstehst Technologie nicht, du musst an Charles Hoskinson glauben. Sie, okay, was ist eine App auf Cardano, die du benutzt? Ja.
Cardano profitiert aber sehr akademisch geprägt, so sehr aus dieser Universitäts- Schiene, glaube ich, kommen, dadurch eine gewisse, ja, das ist auch Seriosität ausstrahlt, vielleicht für viele, glaube ich. Ja.
Aber der Use Case nicht, ja. Und so, wenn wir jetzt mal einfach ganz ehrlich sind und sagen, okay, wo passieren On-Chain-Trades? Wo passiert NFT-Volumen? Wo werden Stablecoins gesettelt? 3 out of 3 ist es Ethereum, ja?
Und Polygon natürlich auch. Gut, Polygon stammt ja auch von Ethereum.
Polygon.
Kann man da sagen, ne? Aber ist ja auch
genau. Gut, also dann, also jetzt, ich gebe jetzt mal 4 Beispiele außerhalb Ethereums ab. fast alle, also Rollups und Sidechain. Sidechain, das hat Polygon zum Beispiel, die haben ein mega geiles Business Development Team, wo sie einfach sehr gut darin sind, sagen, hey, wir machen ein Partnership mit Starbucks, wir machen ein Partnership mit Reddit und so weiter. Und wie kommen sie das hin? Weil es günstiger ist und weil sie auch, ich glaube, im letzten Jahr haben sie, glaube ich, 100 Millionen oder in den letzten zwei haben sie, glaube ich, 100 Millionen plus für diese Partnerships ausgegeben. Also muss man auch verstehen. Es ist nicht das Starbucks oder es ist nicht das Reddit Matic Geld zahlt, sondern es ist das Matic Reddit Geld zahlt, damit sie auf Matic sind. Dann im Rollup-Bereich Arbitrum und Optimism, wenn man einfach mal schaut, okay, wo ist denn die Aktivität? Da ist fast die meiste Aktivität, wo es sogar, glaube ich, schon mal Tage gab, wo auf Arbitrum mehr gelaufen ist als auf Ethereum selbst. Schon mal versprechend. Außerhalb dieses ganzen Ethereum-Ökosystems bin ich immer noch ein Fan von Cosmos. Und bei all diesen Namen, über jeden Token, den wir heute reden, es kann sein, dass ich long oder short bin, muss ich mal ein Disclosures machen, einfach kurz sagen. Ja. Bei Cosmos einfach technologisch interessant, weil es einfach ein komplett anderes System ist mit den Hubs, wo du hast Interchain Security zum Beispiel, also Cosmos ist ja mehr oder weniger ein Layer Zero sozusagen und andere Layer Ones können drauf bauen, wie zum Beispiel du kannst ein Computing-Netzwerk wie Akash haben, du kannst ein Privatsphäre-Netzwerk haben wie Secure Network, du kannst ein VPN-Netzwerk haben wie DVPN und so weiter und so fort. Und sie können eigentlich ihre eigene Security haben, sie können ihre Security von Cosmos leihen sozusagen, mehr oder weniger. Und du hast diese krasse Interkonnektivität zwischen all diesen Chains, wo jede Chain ist spezialisiert auf etwas und anstelle, dass es eine Chain für alles ist. Ja. Deshalb einfach, gibt es viel Traction auf Cosmos bis jetzt, mehr als bei den meisten, also mehr als, als Polkadot, mehr als auf Solana und so weiter, aber es ist noch viel, viel früher als ein Ethereum, oder zumindest ist es mal ein anderer Approach, den ich interessant finde, ja.
Okay, das war, finde ich, sehr, sehr ausführlich, eine sehr gute Einschätzung, glaube ich, oder sehr informative. Ganz stumpf gefragt, würdest du in Meme-Coins investieren? Oder hast du in Meme-Coins investiert?
Die Antwort ist, wenn ich glaube, dass der Bullenmarkt zurückkommt, ist es teilweise, so dumm es klingt, eines der besten Investments. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal dann in Dogecoin investiert. Warum? Weil ich dachte, wenn der Bullenmarkt kommt und Retail plötzlich an der Tür ist, wo gehen sie zuerst hin? Mhm. Retail geht meistens zuerst dann zu einem Doge, einem Shiba, einem Pepe und so weiter. Ja. Ist es ein nachhaltiges Investment? Nein. Meist mit dem Fond? Nein. Also wenn man es rein für Spekulation macht, sure. Aber wenn man jetzt ein hart verdientes Geld investiert, das man nicht verlieren will, dann sollte man wahrscheinlich schon bei Blue Chips bleiben, die auch wirklich entweder ein Business Model haben, wie ein Ethereum zum Beispiel. Das hat ja, ist deflationär, staking returns, es hat massive Traction, ja, oder ein Bitcoin, das halt Hartgeld ist, ja.
Mhm. Nun weiß ich aus unseren Vorgesprächen, dass dich, da gibt viele spannende Sektoren im Kryptobereich, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall ein Fan vom Metaverse bist. Ja. Die letzten Monate waren nicht ganz so einfach, würde ich sagen, für diesen Sektor, da gab es einiges auf die Mütze. Was macht dich so optimistisch? Warum bist du so ein Fan davon?
Ja. Und ich muss sagen, ich gehe das Metaverse nicht nur von einem reinen Kryptowinkel an, sondern wirklich auch von einem, zum Beispiel Mixed Reality. Da gab es gestern das große Announcement mit Apple.
Ja.
Genau, das wurde Vision Pro. Ich hatte diesen Moment in 2021, wo ich diesen Realisierungsmoment hatte, dachte, hey, das Metaverse wird die größte, sag ich mal, Social Shift der Welt sein in den letzten Jahren. Ja, weil wir von dieser Base Reality zu einer neuen Spatial Virtual Reality gehen. Und das wird alles neu definieren. Von unserer Kommunikation wird neu definiert, unsere Commerce wird neu definiert, unsere Social Interactions werden neu definiert. Also fast jeder Layer unserer Society wird neu definiert in dieser Spatial Virtual World. Ich weiß, das klingt sehr englisch. warum? Und warum jetzt? Für mich fühlt sich an, das wäre so dieser perfekte Sturm von vielen verschiedenen Technologien. Auf der einen Seite hast du AI, was auch super heiß das letzte Jahr gewesen ist, wo du plötzlich skalierbaren und personalisierbaren Content hast. Wo zum Beispiel in der Vergangenheit, wenn du ein NPC hast, ein Non-Player Character im Game zum Beispiel, musst du einen Developer Wort für Wort tippen, okay, du sagst diesen Satz, dann kann er Satz 1, 2, 3 sagen. Und dann sagst du diesen Satz, dann sagt er, ja. Mit ChatGPT zum Beispiel, es gibt jetzt schon NPCs, die kontextuell dir antworten können, zu egal, was du ihnen sagst. Ja? Genauso kannst du offene Welten kreieren, die sich ständig neu erfinden. Ja? Also da ist der AI-Winkel. Dann hast du Virtual Reality-Winkel, wo die Headsets werden immer leichter, kleiner, more powerful und so weiter, wo es nicht mehr so grob und schlechte Qualität wie früher war, sondern wo sie jetzt echt langsam richtig geil werden, wo auch so ein Apple jetzt im Spiel ist. Google will sein Headset in, glaube ich, September rausbringen. Meta hat gerade announced, sie machen ihr Quest 3. Also da geht einiges an Geld dran, um das wahrzumachen. Und dann auf der anderen Seite, da kommt der Kryptowinkel. zum ersten Mal in der Geschichte kannst du eine virtuelle Welt haben, die sich selbst regiert, mit DAOs zum Beispiel. Zum ersten Mal in der Geschichte kannst du virtuelle Gegenstände haben, die wirklich du besitzen kannst.
Digitale Knappheit kann ich erzeugen.
Ja, Knappheit, aber auch du kannst es besitzen. Bis jetzt konntest du wirklich etwas besitzen, das niemand anders besitzen konnte. Also zum Beispiel, sobald du etwas hochlädst, kann jemand anders runterladen. Ja?
Aber du hast immer eine Firma, die es eigentlich besitzt. Du hast einen Eintrag in einem Register von Microsoft, Amazon, Apple, wo auch immer, und die entscheiden, welchen Zugang du hast, und die entscheiden darüber, ob du dich als Besitzer fühlen kannst, aber du wirst nie ein wirklicher Besitzer der Sache.
Und das ist halt super spannend mit NFTs. Und dann genauso auch DeFi, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine virtuelle Welt kreiere und das, ich will da seine eigene Wirtschaft hat. In der Vergangenheit, ich hätte mehr oder weniger, wie gesagt, Handel etc. alles kreieren müssen. Du kannst einfach in DeFi einplagen und du hast eine Flush Economy von Tag 1. Und da denke ich, dass wir diese Bewegung Ready Player One, also diese Vision von wirklich einer virtuellen Welt, sieht so weit weg aus, aber ich glaube, das wird wirklich passieren in den nächsten 10 Jahren. Und darauf, ich sag mal, bereiten sich die wenigsten vor. Und deshalb denke ich, das ist, ja, eine der größten Möglichkeiten, weshalb ich komplett darauf fokussiert habe, auch inzwischen. Weil ich denke, Mixed Reality ist einfach extrem spannend. Ja.
Ich finde, das ist ein super spannender Ausblick, der motiviert, sich mit diesem Thema oder auch generell mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank, Felix, für diese Spielen. Spannenden Insights, hat echt Spaß gemacht. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wird uns sehr, sehr helfen. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.